ARD. Die Gegenwart der Krise. Pausenlos. 24/7.
Es ist wie beim Computerspiel. Nur echter. Furchtbar viel echter. Täglich bringt das Internet aus Gaza und der Ukraine das Sterben auf den heimischen Bildschirm. Menschen laufen über Straßen, geraten ins Fadenkreuz, ein Zischen, Explosion, Rauch, ausgelöscht. Wir werden zum hilflosen Zeugen des Grauens, sehen auf anderen Fotos blutige Kinderleichen, sind fassungslos. Bis zum Wegklicken.
Doch innen im Kopf geht das mit dem Wegklicken nicht. Der Mensch versucht zu vergessen, doch die Bilder tauchen wieder auf, sammeln sich langsam an und stapeln sich in einem Hinterzimmer des Bewusstseins, bis die Trauer überquillt und sich langsam in Leib und Seele ergießt und die Welt im Schatten kollektiver Depression versinkt.
Es sind nur Tropfen, die ans Fenster klatschen, doch in ungeheurer Dichte und Fülle. Auf Straßen entstehen Bäche, die misstrauisch beäugt werden. Aus dem, was eben kleine Flüsse waren, werden reißende Fluten. Live oder in den News. Dauernd und immer öfter. Vom Ahrtal bis Tunesien, von China bis Brasilien. Weltunter.
Zuschauen, Kopfschütteln, Gruseln. Ein innerer Katastrophenfilm. Wetter ist plötzlich nicht mehr normal, ja nicht mal mehr schlecht. Als Extremwetter wird es zunehmend zur Bedrohung. Man schaut raus und bekommt Angst. Nicht unbedingt vor Sonnenstrahlen, Hitze, Wind, Wasser, sondern Klimaangst davor, dass von jetzt an unbremsbar alles immer schlimmer wird. Otto Scharmer ist Professor am amerikanischen MIT-Forschungsinstitut, dem Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Er sieht die Angst als Ausdruck einer Krise, die die ganze Kultur befallen hat.
Es gibt ja eigentlich zwei Formen, damit umzugehen. Das eine ist, möglichst viel Kit, diese Stücke irgendwie noch zusammenzuhalten und das also zu restaurieren. Und die andere Form ist zu sagen, nein, diese alten Formen zerfallen. Und das ist genau die Krise der alten Zivilisation, in der wir uns befinden, wo etwas zu Ende geht und wo wir nur dann den nächsten Schritt machen können, wenn wir wirklich die Quellen der Erneuerung freilegen. Und diese Quellen der Erneuerung haben etwas damit zu tun, dass wir an unsere eigenen Quellen, das sind jetzt aber nicht nur individuelle Quellen, sondern das sind ja gemeinschaftliche Zusammenhänge auch. Die Krise unserer Zeit ist letztendlich eine Krise unserer Zivilisation und ist eine Krise nicht nur der Bewusstseinsform, sondern auch der alten kulturellen und sozialen Form, die wir basierend eigentlich auf einer weitgehend materialistischen Weltauffassung entwickelt haben. Und die uns heute eigentlich immer mehr um die Ohren fliegen.
Das ist für viele Menschen wie eine Explosion in Zeitlupe. Zu langsam, um sie in ihren Dimensionen wahrzunehmen, zu schnell, um angemessen zu reagieren. Kriege, Klimakaos, Sinnkrise, Flüchtlingsnot, Inflation, Rechtsruck und. Was angesichts der Kontinuität der Krisen bleibt, ist Nichtwissen, unsicheres Abwarten, tendenziell Verdrängung, emotionale Lähmung, kollektive Depression und geschäftiges Weitermachen wie bisher.
Zunehmende Angst vor der Zukunft entsteht, weil der Mensch das bedrohliche Vergangene linear ins Morgen fortschreibt. Was in Krisenzeiten statt dem hilflosen Pendeln zwischen gestern und morgen nötig wäre, ist aber das ruhige Besinnen auf die Gegenwart. Mit dem Hingucken auf das, was passiert, beginnt es, meint der 90-jährige Systemtheoretiker und Zukunftsforscher Erwin Laszlo, um von da aus ins Handeln zu kommen. Denn alle Welt weiß,
dass dieses ganze System beim jetzigen Art und Weise der Gestaltung nicht nachhaltig ist. Also es geht Richtung Zusammenbruch. Wir leben in, was die Chinesen genannt haben, interessante Zeiten. Zeiten des großen Umbruchs. Sehr große Gefahr, aber sehr große Möglichkeit. Übrigens die Chinesen mit Wei Jin. Wei bedeutet Gefahr und Ji bedeutet neue Möglichkeiten. Nun, heute leben wir weltweit auf diese Art Zeiten, also ein Umgestaltungsprozess, wo Chaos und Ordnung sich gegenseitig abspielen und in Wechselwirkung kommen. Dann hat erstens das Gefühl, dass man eine Verantwortung hat, etwas zu tun und zweitens das Gefühl, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu tun.
Doch dieses Vertrauen geht offenbar gerade immer mehr Menschen verloren. Nach fast 80 Jahren relativer Stabilität seit dem Krieg sehen sie die Welt in den Abgrund rutschen. Was seit Jahren prognostiziert wurde, scheint sich nun zu ereignen. Dass die zahlreichen noch lösbaren Einzelkrisen sich in eine nicht mehr zu stoppende Megakrise verdichten, die das bisherige in Frage stellt.
Gekommen ist es dazu offenbar, weil die vielgepriesene Vernunft darin versagt hat, die lange angekündigten Krisen durch ein neues gesellschaftliches Design zu lösen und nun das Desaster mehr und mehr das Ruder übernimmt. Wo Politik und Kultur weitgehend vergeblich versucht haben, mit althergebrachten mechanischen Maßnahmen den offenbar kranken Gesamtorganismus der menschlichen Zivilisation zu reparieren, der aber einer tieferen Heilung bedürfte. Wo Protestbewegungen sich die letzte Generation nennen und andere gegen die Extinction, das Aussterben, rebellieren.
Die Psychologie der Gegenwart scheint von einem Gefühl dessen erfasst zu sein, was seit Jahrtausenden in biblischer Sprache als Apokalypse bezeichnet wird. Ein Erdbeben von Sinn und Zuversicht, in dem alles Vertraute und Bekannte zur Disposition steht. Das kann sich anfühlen wie Sterben, sagt die Ökologin, Philosophin und Theologin Joanna Macy, mit 94 Jahren ein Urgestein der weltweiten Wandelbewegung. Naheliegend, sagt sie, reagieren Menschen auf die gefühlt enormen Veränderungen mit Angst.
That's natural and that's what's happening now. And I see this fear taking two forms.
Das ist ganz natürlich und passiert gerade überall. Und diese Angst kann zwei Formen annehmen. Eine lässt Menschen in Panik versinken, die sie irrational, grausam und selbstzerstörerisch handeln lässt. Diese Form der sozialen Hysterie drückt sich in religiösem Fundamentalismus, nationalem und ethnischem Chauvinismus aus. Andere Menschen nehmen den Weg in die Oberflächlichkeit, lassen sich von Medien und Konsum ablenken. Beide Wege sind ähnlich, denn beide lähmen die Menschen sozial und politisch. Mit anderen Worten, sie machen dicht. Wir müssen es schaffen, so etwas zu sein wie Sterbebegleiter für die alte Kultur und Hebammen oder Geburtshelfer für das Neue, was kommen will. Und das müssen wir beides gleichzeitig sein. So wie das bei jedem großen Wandel oder den Revolutionen auf unserer evolutionären Reise war.
Doch diese Transformation der Krise in kreative Veränderung wird schwierig, wenn sich, wie zurzeit, Resignation und Verzweiflung ausbreiten. Wer nicht mehr weiter weiß, reagiert auf die Verunsicherung wie auf einen Angriff. Mit Lähmung, Flucht oder blinder Attacke. Dann vermischt sich die kollektive Krise mit der individuellen Angst vom eigenen Kontrollverlust. Dann wachsen Gewalt und Radikalisierung einerseits oder die stumme Apathie andererseits. Anstatt die Krise zu lösen, wird sie so meist verstärkt.
Wenn die existenzielle Angst des Einzelnen und das Fehlen von Perspektiven für gesellschaftliche Herausforderungen im unangenehmen Gefühl des völligen Nichtwissens gipfelt, dann steht für den aktuell viel diskutierten nigerianischen Philosophen Bayo Akomolafe etwas ganz anderes an. Statt wie bei der Klimakrise unter Zeitdruck hektisch zu reagieren und längst gescheiterte konventionelle Lösungsansätze mit noch mehr Druck zu reproduzieren, empfiehlt er Verlangsamung, Innenschau, Perspektivwechsel.
Sometimes the way we respond to the crisis.
Manchmal ist die Art, wie wir auf Krisen reagieren, erst die eigentliche Krise. Wenn unsere Reaktionen dem alten Muster folgen, verlagern wir die Krise nur und wiederholen das Problem woanders. So geht es beim Klimachaos nicht um CO2-Emissionen oder sterbende Korallenriffe und vergiftete Flüsse. Das ist nicht die eigentliche Krise. Die steckt in unserer Dissoziation, in unserer Abtrennung von der Welt.
Supreme. We are the lords of the realm.
Wir halten uns für einzigartige, exklusive Herren der Welt, die über der Natur stehen. Wer aus diesem abgetrennten Weltbild handelt, wird immer wieder Abtrennung und Krise reproduzieren. Wenn ich also von Verlangsamung rede, spreche ich nicht von Geschwindigkeit. Ich spreche davon, dass wir die Parallelität der Probleme und deren ewig gleiche, fixe Lösungen aufbrechen.
Soll heißen, wer mit seinem Latein am Ende ist, sollte nicht weiter den gleichen Unsinn stammeln.
Die Häufung der Einzelkrisen ist zugleich eine Aufforderung, gegenzusteuern. Elizabeth Sartouris, griechisch-amerikanische Evolutions- und Zukunftsforscherin, sieht beides. Die Krise als Chance für eine evolutionäre Weiterentwicklung und die enorme Dimension der notwendigen Transformation.
So many things converging at one time on the planet that it really means we have to fundamentally question all the basic things in our lives.
Diese Konvergenz von Krisen, die zur gleichen Zeit in ein kritisches Stadium gehen, zwingt uns wirklich, unsere ganze bisher gewohnte Lebensweise radikal in Frage zu stellen. Von der Art des Geldes, das wir benutzen, über die Form der Ökonomie, die wir erhalten wollen, bis hin zu der Art, wie wir neue Technologien entwickeln. Wir können es durchaus schaffen. Wir sind außergewöhnliche Wesen. Wenn wir uns mit der lebendigen und intelligenten Natur verbinden, anstatt sie zu zerstören, dann können wir zu Mitschöpfern werden. Wir können die Art der Wirtschaft verändern, können unser gegenseitiges Wissen ehren und zusammenarbeiten. Wir lernen das zurzeit. Ich sehe die Evidenz dafür überall auf dem Planeten. Wir können es schaffen.
Und vielleicht wegen der Krise.
Die Forschung verweist darauf, dass das Ende von Sklaverei und Kolonialismus, der Zusammenbruch der DDR, das Ende der Apartheid unerwartet positive Konsequenzen einer gefährlichen Krise waren. Ohne Krise gäbe es keinen Wandel. Die Systemwissenschaftlerin Joanna Macy spricht deshalb sogar von positiver Desintegration.
Social systems, institutions go through positive disintegration as well as mental systems.
Das gibt es in sozialen Systemen und Institutionen ebenso wie in geistigen Systemen und Individuen. Es passiert in Systemen, wenn die alten Regeln, Normen und Werte, die das Verhalten organisierten, nicht länger funktional sind oder gar das Überleben in Frage stellen. Dann wächst die Bereitschaft, sie loszulassen. Aber zunächst entsteht dadurch eine anstrengende Stressphase. Wir fühlen uns verloren, im Dunkeln und so, als würden wir sterben. Aber da sterben nur Konzepte und Sichtweisen. Wir nicht. Wir finden neue Formen. Die positive Desintegration ist so etwas wie der Flusskrebs, der seine alte Schale zerbricht und herauskrabbelt.
Es scheint um eine radikale Umwertung der Krise zu gehen, ganz egal wie groß sie ist. Und um die Fähigkeit und Offenheit, sie auch kollektiv nicht als Untergang, sondern als Übergang zu sehen. Zudem um Vertrauen und freies, mutiges Experimentieren in den schwierigen Phasen, wenn das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren ist.
Für solche neuen Verhaltensformen sind staatliche Behörden, Regierungen und große Institutionen nicht wirklich geeignet. Denn sie sehen ihren Auftrag darin, das Bestehende zu erhalten, Krisen zu umschiffen, Stabilität zu schaffen. Wer aber viel eher mit Krisen kreativ spielen kann, sind die kleinen Initiativen am Ort, die engagierten Bürger, die lokal etwas tun sollen.
Als die großen Dinosaurier ausstarben, setzte die Evolution auf kleine Säugetiere, nicht darauf, die gefräßigen Riesen zu verbessern. Kreative Impulse, so sagt die Systemtheorie, kommen nicht aus dem Zentrum, sondern vom Rand des Geschehens. Unerwartet von dort, wo das höchste Potenzial verborgen liegt.
Solche Projekte gibt es zahllose in der globalen Zivilgesellschaft. Seien es Projekte für eine Energiewende und andere Klimapolitik, seien es Ideen zur Regeneration zerstörter Landschaften und Gemeinschaften, zu mehr Demokratie und Friedenssicherung. Als in Ostafrika immer mehr ethnische und religiöse Konflikte ausbrachen und die Regierungen versuchten, mit Hilfe ihrer Armeen Konflikte zu befrieden, war das Ergebnis nur mehr Tote, mehr Konflikt, mehr Chaos. Friedensaktivisten wie die alternative Nobelpreisträgerin Deka Ibrahim Abdi gingen in dieser apokalyptischen Situation erfolgreich einen radikal anderen Weg.
We started talking to women, to youth, to religious leaders and came with a different approach of saying, let's use dialogue.
Wir begannen mit Frauen, mit Jugendlichen und religiösen Würdenträgern zu sprechen und machten den Vorschlag, es mit Dialog zu versuchen, um Konsens zu finden. Zu fragen, was eigentlich die Gründe sind fürs Kämpfen. Zu fragen, um wessen Sicherheit und Frieden es geht, die Menschen an den Lösungen aktiv zu beteiligen. Sich zusammenzusetzen, die Konfliktebenen zu erforschen, einen gemeinsamen Plan zu machen. Das braucht Zeit, um zu gelingen. Manchmal scheitert es. Manchmal einigt man sich, sich nicht zu einigen, aber mit dem Konflikt zu leben. Friedensarbeit heißt scheitern und trotzdem weitermachen.
Regionale Lösungen also, statt zentralistischer Machtworte, globaler Strategien und nackter Gewalt. Die Krise als Wandlungsimpuls anders hinzuschauen, Kooperation, Geduld. Nichts radikal Neues, eher das Vergessene, Naheliegendste, nah am Menschen vor Ort. Kann, was in Kenia gelang, auch in Gaza und der Ukraine ein Modell sein? Noch erscheint die aktuelle Krise unlösbar.
Kriseninterventionen dieser Art lassen sich kaum planen. Sie entstehen in der Aussichtslosigkeit der Krise aus Hoffnung, Solidarität, Mut und der verschwommenen Vision einer anderen Zukunft, die bereits im Herzen wohnt. Und dem Willen, sich mit ganzer Kraft Schritt für Schritt dem Bild einer möglichen Zukunft zu nähern.
Ein Beispiel zur landwirtschaftlichen Wende. Das ägyptische Sekem-Projekt, einer Holding aus 7 ökologischen Unternehmen, ist zurzeit dabei, die darbende Landwirtschaft in Nordafrika biologisch dynamisch zu revolutionieren. Über die Einnahmen von Kohlenstoffzertifikaten für die Bindung von CO2 beim Kompostieren sollen bäuerliche Mehreinnahmen ermöglicht werden, die dann im Gegenzug die ökologische Ernährung so kostengünstig werden lassen, dass sie nicht teurer ist als konventionelle. Gut für die Erde, gut für die Menschen, gut fürs Klima und durchaus möglich. Sekems Chef, der Deutsch-Ägypter Helmi Abuleish, sieht 2 Arten von Zukunft. Das konventionelle Futurum, das die Vergangenheit einfach in die Zukunft fortschreibt, und das abenteuerliche Aventurum, eine Zukunft, die gerade in der Krise aus dem unbekannten Morgen ruft und in der Gegenwart landen will.
Also, dass wir damit den ganzen Tag beschäftigt sind, die Landebahn zu kehren, damit die Zukunft landen kann, kann man an dem Beispiel gut erläutern. Das Landwirtschaftssystem der Welt will sich verändern. Die Zukunft sagt es uns jeden Tag, klopft an unsere Türen, willkommen. Und wir müssen einfach nur zuhören und es ermöglichen, dieser Zukunft zu landen. Die gibt uns aus der Krise natürlich generiert die Hebel in die Hand.
Die Zukunftsprognose, die aus dem Gestern fortgeschrieben wird, macht dabei offenbar Angst. Die Zukunft, die kommen will, scheint mehr Hoffnung zu wecken. Doch sie verlangt ein Vertrauen, das stärker ist als die Sorgen und Befürchtungen vor dem Untergang.
Und hier kommen Spiritualität und Religion ins Spiel. Entstanden doch die großen Glaubenssysteme gerade in Zeiten extremer Krisen. Sie haben seit Jahrtausenden daran mitgewirkt, die existenzielle Unsicherheit des Menschen ertragbar zu machen. In der dunklen Nacht der Seele ein Licht zu entzünden, das den Weg ins Ungewisse wagen lässt. Vertrauen in eine Hand, die auffängt, wenn es sich so anfühlt, als sei alles im freien Fall. Nicht umsonst, so der vergleichende Religionswissenschaftler und Zen-Meister Michael von Brück, heißt es in Zeiten der Krise seit Tausenden von Jahren, Not lehrt beten.
Alles ist Übergang, alles ist Verwandlung. Das sehen wir in allen Religionen. Eine Krise kann lähmen und sie kann aber auch einen Aufbruch bedeuten, also Aufbruch von alten Gewohnheiten, von verengten Strukturen, Denk- oder Gefühlsstrukturen oder Lebenssituationen. Krise bedeutet ja zunächst mal die Unterscheidung, also die Trennung von dem Gewohnten oder von dem Althergebrachten in eine neue Situation. Menschen sind immer in einer prekären Situation, insofern das Leben immer gefährdet ist. Und Menschen wissen dies. Und seit frühester Zeit, wie wir Menschheitsgeschichte zurückverfolgen können, entwickelt sich bei den Menschen das Bedürfnis, die Zufälle, die dazu führen können, dass das Leben plötzlich völlig sich verändert oder auch zu Ende ist, dadurch zu bewältigen, dass man an eine umfassende Macht sich wendet. Wenn man das persönlich anspricht, nennt man das Beten. Und insofern lehrt diese Situation Beten. Und ich erlebe das auch jetzt in der Krise, dass Menschen, die einen Antrieb, Mut suchen, um Dinge zu bewegen, dass sie beten.
Gebet soll aber nicht ein resignativer Hilferuf sein nach einem himmlischen Weltenlenker, der alles Weitere doch bitte regeln soll, sondern vielmehr stille Rückbindung an etwas, das größer ist als das eigene Unvermögen. Es ist jenseits von Kontrollverlust und ermöglicht neue Freiheiten im eigenen Handeln, sagt die Philosophin und Ökologin Joanna Macy.
Crisis and praying in crisis is a way of let's go of the old certainties that don't work anymore.
Die Krise und das Gebet in der Krise sind eine Methode, alte Sicherheiten, die nicht mehr funktionieren, loszulassen. Wenn man sich dem Unbekannten voller Vertrauen öffnet, kann es uns aus der Krise heraushelfen. So steht man vor dem Göttlichen. So stand Moses vor dem brennenden Busch. Wir stehen im Leben ständig vor Geheimnissen, obwohl wir kontinuierlich versuchen, sie zu überdecken. Wir schaffen uns gemütliche kleine Käfige, in denen wir leben, kleine Gefängniszellen, die uns vor dem Unbekannten schützen sollen. Und so verliert unsere Spiritualität ihre Lebendigkeit. Die Rolle der Krise ist es in dieser Zeit, diese Schutzwelle einzureißen, die wir um unsere kleinen Welten errichtet haben, um uns mit den grundlegenden Geheimnissen unserer Existenz auseinanderzusetzen.
Die Ökotheologin spricht deshalb von einer sozialen Mystik, in der es nicht darum geht, sich in Meditation, Gebet und Retreats zurückzuziehen, sondern die Welt selbst als Kloster und Ort der Transformation zu begreifen. Innen im Fühlen und Denken und außen im aktiven sozialen und ökologischen Handeln, um auszubrechen aus dem Käfig der Überzeugungen und Glaubenssätze, die erst in die Krise geführt haben.
Hier erzeugt die Krise und ihre notwendige Überwindung nach und nach einen Wandel und eine Erweiterung des Weltbildes. Weg vom Bild des Menschen, der die Erde beherrscht und kontrolliert, hin zum Verständnis eines viel größeren Lebensnetzes, das dem Menschen dient, wenn er es nicht zerstört. Weg vom Bild der Erde als Maschine, an der in Krisen nur ein bisschen herumzuschrauben ist, damit sie wieder funktioniert. Weg von Macht, Beherrschung und Ausbeutung. Hin zu Dialog, Kooperation und Gerechtigkeit im Umgang miteinander und der bedrohten Erde. Darin treffen sich angesichts der Krise alte Paradiesvisionen mit politischer Notwendigkeit und wissenschaftlicher Einsicht, sagt der Systemforscher Erwin Laszlo.
Wir müssen uns klar sein, dass wir Teil sind einer größeren Ganzen, die sich entwickelt. Dass menschliche Natur nicht unveränderbar ist, dass das Bewusstsein nicht gegeben ist für alle und andermal, sondern wir Teil sind einer Entwicklung, dass tatsächlich was auf einer Stelle passiert, beeinflusst die andere Stelle. Weitere Horizonte brauchen wir. Es ist ein Wettrennen und der Ausgang ist nicht entschieden. Die Zukunft ist nicht zu vorhersagen, es ist zu schaffen. Und was wir jetzt machen, wird es entscheiden. Wie wir jetzt uns selbst verändern, macht den Unterschied. Wenn man die neue ganze Weltanschauung aneignet, man selbst ist drinnen in diesem System, dann wird nur verändert, wenn man sich selbst verändert. Das kann man nicht von außen machen.
Wei Ji zitierte der Systemforscher das chinesische Doppelwort für Krise, zusammengesetzt aus den Zeichen für große Gefahr und große Möglichkeit. Gewiss, die Häufung der Krisen wirkt lähmend. Doch das Potenzial für Wandel entsteht, wenn angesichts der Sorgen zu enge Konzepte aufgesprengt werden, Kontrolle losgelassen und der Blick weiter wird, das Vertrauen in das größere Ganze wächst und der nächste mögliche Schritt in trotziger Hoffnung gemacht wird.
Alle Krisen, die wir erleben, sind notwendig für unsere Entwicklung, betont der Soziologe, Zukunftsforscher und Berater Otto Schamer vom MIT. Er sieht die Zukunft als Kunstwerk und erinnert abschließend an die große Vision der künftigen Skulptur der Gesellschaft des Aktionskünstlers Josef Beuys.
Das ist eigentlich das größte Kunstwerk der Gegenwart, also die soziale Skulptur als ein weltweiter Zusammenhang, in dem wir gleichzeitig Teil der Skulptur sind und teilweise auch Künstler sind, der diese Skulptur ständig neu hervorbringt. Und das, denke ich, bewusster zu handhaben, ist einer der großen Herausforderungen unserer Zeit. In dem Sinne hat diese Neugründung unserer zivilisatorischen Form was zu tun eigentlich mit einer neueren und bewussteren und auch freieren Gestaltung unserer Gesellschaft, in denen die gesellschaftlichen Formen wieder stärker zurückgebunden werden an ein Menschenbild, in der der Mensch nicht nur ein Bedürfnisbündel ist, sondern ein kreatives Geschöpf, das in der Auslebung der eigenen schöpferischen Möglichkeit in einen Prozess reingeht, wo eine ganz neue Welt entsteht.